Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Ja, liebe Gemeinde, ist das nicht ein schönes Bild hinter mir?
Ja.
Wir alle sind Kinder unserer Familien, in ihnen und mit ihnen aufgewachsen. Ach ja, und wie schön ist doch das Familienleben. Vater, Mutter, Kinder, vielleicht mit Opa und Oma in einer harmonischen Gemeinschaft. Ganz so, wie es das Bild jener Familie mit ihren süßen Kindern hier hinter mir zeigt. In einer Umfrage des bekannten Instituts INSA sagen 87% der Deutschen, dass ihnen ihre Familie wichtig ist. Bei Personen mit Kindern sind es sogar 95%. Auch Kinderlose heben mit 78% die Bedeutung der Familie hervor. Freundeskreise sind sogar deutlich weniger wichtig, nämlich nur noch mit 67%. Nach Forsa, einem anderen Umfrageinstitut, sind 99% der Familien mit Kindern überzeugt, dass Familienleben glücklich macht. Aber bei uns im Hinterkopf mischen sich bestimmt so ein paar Zweifel in das ideale Familienbild. Das hier ist ein Bild aus der Zeitung Welt aus dem Sommer, diesen Sommer, mit der Überschrift Erziehung in Deutschland, Burnout für alle, überforderte Eltern, ebenso Kinder. Rund 260.000 Gewalttaten in Familien und 130.000 Ehescheidungen mit 110.000, 2023 sind diese Zahlen, betroffenen Kindern gehören auch zum Familienbild unserer Tage. Und da wären ja oft noch die vergessenen Alleinstehenden, die nie eine richtige Familie hatten oder wo Kriege ihre Familien zerstörten. Doch auch Missgunst, Neid, Hass sind die Zutaten für sich auflösende Familien. Kontaktabbruch in Familien, wenn ein gemeinsames Leben nicht mehr möglich scheint. So heißt das neueste Buch von einer Frau, die es ein bisschen wissen muss, Claudia Hamann, die als freie Journalistin und Heilpraktikerin zum Beispiel für NTV auch arbeitete, die dazu schreibt, Zitat, wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern über eine wirklich große Entwicklung. War es früher in der sogenannten guten alten Zeit wirklich anders? Gewiss, sehr vieles hat sich und wird sich noch verändern. Aber Zoff und Ärger in Familien gab es gewiss schon immer, so wie in unserem steinalten Predigtext, in dem es um jemanden geht, dessen Familie vermutlich so zerrüttet war, dass er nicht einmal seine Mutter und seine Verwandten kennen wollte. War er vielleicht der erste Familienkritiker, der uns bekannt geworden ist? Hören wir dazu den Bibeltext aus Markus 3, 31 bis 35. Er ist recht kurz. Und es kam seine Mutter und seine Brüder zu ihm und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind da draußen und fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprachen, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Dazu drei Gedanken. mit dem Hintergrundbild übrigens von Nazareth, sondern auf ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Erstens, Jesus war ein typischer Familienmensch seiner Zeit. Ein zweites, Gottes Kinder gehören zur Familie Gottes. Und drittens, eine christliche Gemeinschaft ist keine paradiesische Familie, aber gehört zwischen Himmel und Erde in Christus zum Reiche Gottes. Zum Ersten, Jesus war ein typischer Familienmensch seiner Zeit. Jesus wuchs in einer ganz normalen jüdischen Familie auf, zur Zeit der römischen Besatzung im heutigen sogenannten Nahen Osten. Natürlich haben wir alle die Weihnachtsgeschichte im Kopf mit den Eltern Maria und Josef und dem Jesuskind. Nach der Überlieferung reichte der Stammbaum Jesu sehr weit zurück bis in die Familie Davids. Maria war sicherlich ziemlich sicher deutlich unter 20 Jahren, als sie Jesus gebar. Das Hochzeitsalter zu der Zeit lag nicht selten für Mädchen bei 15 Jahren. Jesus war nach dem Lukas-Evangelium der Erstgeborene und ihm folgten noch einige Geschwister, was in manchen theologischen Kreisen anders verstanden oder mindestens in den Hintergrund gerückt wird, weil es die Besonderheit Jesu, aber auch jene der sogenannten Jungfrau Maria einschränkt. Bei Markus werden Jakobus, später auch bei Paulus, Judas, Simon und Joses als Brüder benannt. Von seinen auch dort genannten Schwestern erfahren wir keinen Namen. In Markus 15, 47 wird Maria ausdrücklich als Mutter des Joses benannt. Insgesamt hatte Jesus eine, wie in dieser Zeit recht übliche, große Kernfamilie. Josef als Familienoberhaupt und rechtlicher Vater kommt in der Bibel nicht mit einer eigenen Geschichte vor und wird nur immer im Zusammenhang mit Jesus und Maria erwähnt. Er war von Beruf Zimmermann, wie das damals so normal war. Er lernte auch Jesus wohl auch diesen Beruf und war als Handwerker bekannt. Markus 6, 3. Johannes der Täufer, der Sohn Elisabeths, war ein Cousin Jesu. Über die Kindheit von Jesus wissen wir wenig. Das älteste Evangelium des Markus beginnt mit der Taufgeschichte eines Erwachsenen, was den Baptisten natürlich gut gefällt. Matthäus erzählt etwas über die Geburt, über die Waisen und über die Flucht nach Ägypten wegen Herodes. Schließlich berichtet er über die Aufnahme in die jüdische Gemeinde durch den Brauch der Beschneidung. Lukas schließlich wusste etwas von dem fast jugendlichen Jesus, der mit 12 schon im Tempel für Verwunderungen sorgte, ob seiner Kenntnisse der Tora und seines Auftretens. Er hatte in seiner Synagogengemeinde von den Rabbinern wohl viel gelernt und gut aufgepasst. Aufgewachsen ist Jesus in Nazareth, dem wohl ursprünglichen Wohnort der Familie. Eine Familie war damals lebenswichtig und von hoher Bedeutung. Sie war Arbeitsraum, Versorgungsraum in allen Phasen des Lebens, von der Geburt bis zur Pflegebedürftigkeit und zum Tod. Schwer vorstellbar, dass es unter den Menschen damals nicht auch Konflikte gab. Aber man stand zueinander und war füreinander da mit klaren Regelungen und Aufgabenverteilungen. Etwa auch bei der Witwenversorgung. Verwandtschaft waren nicht die anderen, die ebenso dazugehörten, sondern Verwandte gehörten zur Großfamilie. Verwandte wurden auch oft Brüder und Schwestern genannt, um die Nähe zu ihnen zu unterstreichen. Familienehre war der höchste Wert, nicht etwa der Besitz von Gütern. Nicht mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein Bankkonto, ihr kennt die Werbung vielleicht noch, sondern meine Familie. In so einer wuchs Jesus in einem Kuhdorf auf, wie wir es heute nennen würden. Auch die Leute, Damals sprachen nicht selten abfällig über Nazareth. Wer aus diesem Dorf kam mit seinen 100 bis 300 Einwohnern, war in Israel auch nicht gerade beliebt. In Johannes 1, 46 wird nicht umsonst gefragt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazarener waren manchmal streng gläubigen Juden nicht fromm genug und zudem lebten auch dort wohl einige Nichtjuden. Und wenn man dann noch so einen Dialekt sprach wie die Leute aus Nazareth, sagen wir so eine Art sächsisches Hebräisch oder Aramäisch, hatte man einen weiteren Stempel. Aber war das der Grund, warum Jesus sich später von seiner Familie distanzierte, wie es unser Predigtext nahelegt? Er, der zu viel Hören berufen war, sollte sich als Nazarener outen und damit eher Widerspruch als Zustimmung ernten? Ein zweites. Gottes Kinder gehören zur Familie Gottes. Die Familie Josef, so nenne ich sie mal, hatte wohl ihrerseits ein Problem mit ihrem jungen Mann Jesus. Er schien wohl in ihrer Sicht die Familie zunehmend in Verruf zu bringen und damit sogar Vorurteile über Nazarener zu bestätigen. So beschlossen sie, ihren inzwischen bekannten Wanderprediger davon abzuhalten, sich noch unmöglicher zu machen. So ist wohl Markus 3, 21 zu verstehen. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Selbst seine Mutter war mitgekommen, vermutlich mit der Absprache, rede du doch mal mit ihm, auf dich wird er hören. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen fragen nach dir. Wir haben es eben schon gehört. Die Familie draußen stehen lassen, das ging im damaligen Familienbild gar nicht. Aber genau das macht Jesus. Doch nicht, um diese zu brüskieren oder das Volk zum Kopfschütteln zu bringen. Er ergreift die Gelegenheit, um klarzumachen, was eigentlich die Familie Gottes ist. Ich stelle mal die These auf, dass hier zum ersten Mal etwas über ein Leben in einer christlichen Gemeinschaft gesagt wird, die über die irdische Familie hinausweist. Diese ist zwar wichtig, denn in ihr wachsen wir notwendig als Menschen auf und sind im Übrigen Teil der Schöpfungsordnung. Dort werden Kinder gefördert, beschützt und auch ethisch vorbereitet auf das Leben dieser Welt. Positiv, aber auch negativ. Im Reich Gottes ist die irdische Familie jedoch nicht mehr und nicht weniger als eine vergängliche Zwischenstation. Sie bleibt draußen in der Welt, während die Jünger drinnen sind und aufgenommen in die weitaus größere Familie Gottes. Zur Ethik dieser Familie gehört es natürlich, den Willen Gottes zu tun. Diese Ethik kann unsere Familienerziehung sogar völlig verändern, wenn sie schlecht gelaufen ist. Mir sagte einmal ein Vater, ich habe meinem Sohn oft gesagt, keine Gewalt. Das mache ich. Da gewinnt ein alttestamentliches Wort zur Bedeutung der Erziehung in der irdischen Familie. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22. So oder so. Das Aufnahmekriterium in die Familie Gottes beschreibt Jesus ganz einfach. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Punkt. So nennen wir uns in christlichen Gemeinschaften nicht umsonst Schwestern und Brüder. Nicht die Biologie verbindet uns, etwa über die Genetik. Übrigens ist meine Frau auch nicht mit mir verwandt. Uns verbindet die Zugehörigkeit als Reichsbürger und Bürgerin Gottes. In Gottes Reich. Aber wie steht es eigentlich um unser christliches Familienleben? Eine christliche Gemeinschaft, das ist der dritte Punkt, ist keine paradiesische Familie, aber gehört zwischen Himmel und Erde in Christus zum Reich Gottes. Spätestens beim Erbe gibt es nicht nur unter leiblichen Brüdern und Schwestern, eher über alle Generationen hinweg die bekannten Situationen. Einst stritten sich zwei jüdische Brüder. Mosche sagt, lass uns teilen wie Brüder. Shlomo antwortet ihm, du meinst, du nimmst alles und ich verzeihe dir. Soweit der jüdische Witz, der gewiss viele Familien kennzeichnet. Bei uns steigert sich im Vorfeld des Erbes die Besucherzahlen der Enkelkinder in den Seniorenresidenzen so immer um den ersten des Monats. Die inzwischen immer häufigeren Beratungsangebote für kaputte und in vielfältige Probleme geratene Familien werden stark nachgefragt. Und wenn wir unsere Familiengeschichten offen und ehrlich erzählen würden, dann könnte man daraus sicher auch manche bedrückende Geschichten aufschreiben oder bloggen, wie man heute sagt, in einem Internet-Tagebuch. Doch in christlichen Gemeinschaften ist das ja alles anders. Frieden, Freude, Pflaumenkuchen, ein Herz und eine Seele, ganz so wie bei uns. Hinematov Umayahim Shevet Achim Gamyahat. Kennt ihr? Ein sehr bekanntes Lied, das auf Psalm 133,1 beruht. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Keine Meinungsverschiedenheiten, nur Gutes wird über Schwestern und Brüder geredet, wenn sie nicht da sind. Eintracht statt Zwietracht. Ach ja, ihr kennt das alles, was soll ich noch erzählen? Wir sind eben als Familie Gottes ganz anders als irdische Familien, eben eine paradiesische Familie zum Wohlgefallen Gottes. Herz und Herz vereint zusammen. Oder? Keine Frage. So sollte es sein. Aber wir wissen, so ist es manchmal nicht in christlichen Gemeinschaften und Gemeinden. Ich glaube, ich muss die bisweilen belastenden Situationen ebenso wenig aufzählen wie umgekehrt den Anspruch, den Jesus hat. Bleibt noch die Frage, wie kann gemeinsames Leben in einer christlichen Familie gelingen und vor allem verbessert werden? Darüber hat Dietrich Bonhoeffer sehr intensiv nachgedacht, schon oft hier zitiert, und in einem Buch hat er das zusammengefasst, gemeinsames Leben. Die Originalausgabe datiert aus dem Jahr 1939 schon, gemeinsames Leben. Ich gebe ein paar Gedanken von ihm wieder, die auch 2025 zeitlos wichtig sind. Sie beginnen übrigens mit dem eben zitierten Psalm 133. Es sei, so Bonhoeffer, keineswegs selbstverständlich, in einer Gemeinschaft zu leben, die sich als Brüder und Schwestern begegnen können. Das sollte man über die Maßen schätzen. Diesen Vorzug hatte selbst Jesus nicht, umgeben von seinen Feinden und unzuverlässigen Jüngern. Da haben wir es besser. Ein Wort von Bonhoeffer, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist den Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärke. Renate hat eben so ein bisschen davon angesprochen. So schreibt es Bonhoeffer. Können wir das auch sagen? Ist es nicht jeden Sonntag wie bei einem Besuch zu Hause in einer guten Familie? Dazu gehört auch Kaffee und Kuchen. Na gut, heute nicht. Aber das steht nicht im Mittelpunkt, sowieso nicht, sondern es ist das leibliche Versammeln unter Gottes Wort. Da ist es auch ein Fernsehgottesdienst oder eine Online-Predigt, die jetzt einige hören, kein Ersatz für dieses sich in Christus begegnen. Christliche Gemeinschaft, so sagt Bonhoeffer, heißt Gemeinschaft durch und in Christus. Da liegt auch der wesentliche Unterschied zu einem Treffen eines Kegelvereins oder eines Club XY+. Dort geht es um das Grundbedürfnis jedes Menschen nach Gemeinschaft. Und das ist gut, dass es solche Vereine gibt. Aber es sind Gemeinschaften, die gemeinsame Interessen haben und leben, aber keinen sinnstiftenden Mittelpunkt, wie in der Familie Gottes, wie er symbolisch in einem gemeinsamen Abendmahl zum Ausdruck kommt. Da fällt mir noch ein Telefonat mit einer inzwischen älteren Schwester aus der vorletzten Woche ein. Die Leute um mich herum werden immer älter, glaube ich. Sie wohnt rund 100 Kilometer entfernt, lebt über Jahrzehnte als Dauersingle. Sie sehen uns sehr selten, aber telefonieren gelegentlich. Dann und wann berichtet sie darüber, wie sie als kinderlose Alleinstehende sich in einer dortigen christlichen Familie fühlt, deren Gottesdienst sie gelegentlich besucht. Für sie gewinnt der Begriff alleinstehend dort eine zweite Bedeutung. Man ist freundlich, schwätzt miteinander, tauscht sich aus und hat auch eine gemeinsame Mitte. Es könnte ihre Ersatzfamilie sein, aber doch fühlt sie sich dort drinnen, draußen. Je nach Lebensphase unterhalten sich nämlich die christlichen Schwestern und Brüder oft und gerne über die Schule ihrer Kinder, über diesen und nächsten Urlaub in der Familie, intensiv auch über Enkelkinder mit süßen Handyfotos unterstützt. Ein Besuchstermin mit den Gemeindegliedern zu machen, ist für Familienlose schwierig, ja fast unmöglich. Da ist am Wochenende der Ausflug mit befreundeten Familien. Unter der Woche werden, na klar, die eigenen Kinder unterstützt. Und das Sitting der Enkelkinder steht später für Oma und Opa für viele Jahre im Vordergrund aller Terminplanungen. Und natürlich sind da die Geburtstage, zu denen man einlädt und wieder eingeladen wird. Da ist man als Single in einer christlichen Familie bestenfalls verbal herzlich willkommen oder fühlt sich so, aber doch allein mit seinen Themen und Fragen, die oft auch nur am Rande wirklich interessieren. Natürlich ist das bei uns in der Christusgemeinschaft anders, oder? Ist es nicht gerade auch in der Familie Gottes eine Aufgabe, die zu lösen ist, dass sich Alleinstehende als Brüder und Schwestern aufgenommen wissen und fühlen oder jene, die nun mal nicht die genannten Themen haben? Bonhoeffer, es kommt in einer christlichen Gemeinschaft alles darauf an, dass jeder Einzelne ein unentbehrliches Glied einer Kette wird. Noch einmal mit den Worten Bonhoeffers, du hast mir gefehlt. Das ist der wohl wichtige Satz, wenn er ernst gemeint ist, den man einer Schwester oder einem Bruder sagen kann, der lange nicht da war. Da geht es auch nicht um Gefühle, sondern um das Wissen, wir gehören in Christus zusammen und brauchen einander. Bonhoeffer, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Aber noch sind wir nicht im Himmel und unterliegen als Gemeinschaft der Schwerkraft dieser Welt. Da sind Starke, Schwache, da sind Begabte, Unbegabte, Einfache, Schwierige, Fromme und weniger Fromme, Gemeinschaftsmenschen und Eigenbrötler. So sagt Bonhoeffer und beschreibt die Gemeinde. Aber alle gehören in Christus dazu. Und wir haben sie nicht zu bewerten, denn vor Gott haben alle ihren gleichen Wert. Gott hat den anderen nicht gemacht, wie ich ihn gemacht hätte, sagt Bonhoeffer. Und das ist gut so, möchte man hinzufügen. Er als der ganz andere und ich gehören zum Reich Gottes. Und das wieder sollte durch in unsere Welt hineinragen. Zusammenfassung. Jesus war ein typischer Familienmensch seiner Zeit. Jesus war auf dieser Erde wahrer Mensch, eingebunden in seine Zeit. Seine Kindheit und Jugend hat er in dem kleinen Dorf Nazareth verbracht, in einer jüdischen Großfamilie. Er wurde mit seinen Geschwistern im Glauben erzogen, war ein wissbegieriges Kind, ein folgsames Kind, wie wir aus Lukas 2 hören. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er dem Familienleben gegenüber kritisch gegenüberstand. Seine scheinbare Familienkritik im Predigtext beruht auf seinem göttlichen Auftrag. Das Zweite, Gottes Kinder gehören zur Familie Gottes. Jesus geht es darum zu verdeutlichen, dass die irdische Familie nur ein Abschnitt ist auf dem Weg ins Reich Gottes. Dort sind wir in der Familie Gottes wieder und endgültig vereint. In dieser Familie ist er selbst als der Christus der Mittelpunkt. Und in diesem Zentrum steht der Wille Gottes, aus dem heraus die christliche Gemeinschaft ihren Auftrag in der Welt zu erfüllen hat. Und ein letztes, die christliche Gemeinschaft, wie wir sie ja gut wissen, ist keine paradiesische Familie, aber gehört zwischen Himmel und Erde zum Reich Gottes. Die christliche Familie ist alles andere als eine innige Gemeinschaft der Perfekten. Sie leidet und behindert sich in ihrem Alltagsleben und Wachstum durch die vielfältigen menschlichen Schwächen. Kaum dass Menschen beieinander sind, müssen sie anfangen, einander zu beobachten, zu beurteilen und einzuordnen. So sagt Bonhoeffer. Es ist die bisweilen ungelöste Aufgabe einer Christengemeinschaft, Platz für alle zu schaffen, zu ermöglichen und darin einander zu dienen als Glieder einer Kette, die in das Reich Gottes reicht. Dort werden wir nicht mehr nach unseren irdischen Familien gefragt, sondern danach, wie wir mit unseren Schwestern und Brüdern in Christus gelebt haben und seinen Auftrag erfüllt haben. Ihr erinnert euch an den Wochenspruch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Amen. 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 Amen.